Folge 2, nächster Halt, Wahlrecht. Du darfst wählen, aber...
In der ersten Folge dieser Staffel haben wir den erdachten 13. Bezirk Berlins sichtbar gemacht. Rund 270.000 UnionsbürgerInnen leben in dieser Stadt. Wären sie ein eigener Bezirk, wäre er so groß wie Spandau oder Reinickendorf.
Am Ende der ersten Folge stand deshalb eine einfache Frage. Wissen diese Menschen eigentlich, dass sie bei der Berlin-Wahl in Teilen mitentscheiden können? Genau darum geht es jetzt. Folge 2 heißt, du darfst wählen, aber...
Und das Aber beleuchten wir jetzt einmal genauer. Heute wollen wir klären, was UnionsbürgerInnen bei der Berlin-Wahl dürfen und was nicht. Wir sprechen über zentrale Begriffe wie Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnetenversammlung, Wahlverzeichnis, Hauptwohnsitz, Wahlbenachrichtigung, Volksbefragung und Briefwahl.
Du sagst es, Manuel. Und wir schauen auf die Lücke zwischen Recht und Realität. Denn wenn Menschen nicht wissen, dass sie gemeint sind, gehen sie oft auch nicht wählen. Wir möchten mit dieser Folge dazu beitragen, das Berliner Demokratiedefizit mit seinen EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern abzubauen.
Wir fangen ganz vorne an. Am 20. September 2026 wird in Berlin gewählt. Und zwar gleich auf zwei Ebenen.
Zum einen wird das Berliner Abgeordnetenhaus neu gewählt. Das ist das Landesparlament von Berlin. Dort geht es um die Politik für die ganze Stadt, also Haushalt, Bildung, Mobilität, Polizei, Verwaltung, Wohnen, Klima, Kultur und vieles mehr. Zum anderen werden aber auch in allen 12 Bezirken die sogenannten Bezirksverordnetenversammlungen gewählt, kurz BVV.
BVV klingt erst einmal nach Berliner Verwaltungssprache. Aber eigentlich geht es um ziemlich konkrete Alltagspolitik. Im Kiez, zu den Spielplätzen, den Bibliotheken, den Musikschulen, den Grünflächen, Radwege, Jugendfreizeiteinrichtungen, der sozialen Infrastruktur und ganz im Allgemeinen der Nachbarschaft. Die BVV ist kein Parlament wie der Bundestag oder das Abgeordnetenhaus. Sie macht keine Landesgesetze, aber die BVV wählt den oder die Bezirksbürgermeisterin, Bezirksstadträte, also die politische Verwaltungsspitze des Bezirks, das sogenannte Bezirksamt. Die BVV kontrolliert dieses Bezirksamt. Sie beschließt Empfehlungen und Ersuchungen, ergo sie diskutiert Themen des jeweiligen Bezirks.
Und genau hier wird es für unsere europäischen Mitbürgerinnen und Mitbürger entscheidend sein. Denn Unionsbürgerinnen und Unionsbürger dürfen nicht das Abgeordnetenhaus wählen, sie dürfen die BVV in ihrem Bezirk wählen. Und sie dürfen sich dort auch selbst zur Wahl stellen. Im Fachchinesisch heißt das aktives und passives Wahlrecht. Es heißt aktiv, ich darf wählen, und es heißt passiv, ich darf gewählt werden.
Aber das Wahlrecht ist an Voraussetzungen gebunden. Und diese Voraussetzungen hat dir, lieber Christoph, der Berliner Landeswahlleiter Professor Dr. Stefan Bröchler erklärt. Hören wir doch mal in euer Gespräch hinein.
Ja, Sie sind bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und den BVV, den Bezirksverordnetenversammlungen. Und das ist eine Besonderheit, die wir hier auch in Berlin haben. Das ist sozusagen eine sehr europafreundliche als Angebot, was wir hier machen, dass sozusagen diejenigen, die eine EU-Bürgerschaft haben und hier wohnen, hinzukommt, die müssen mindestens 16 Jahre alt sein am Wahltag.
Also es gelten auch die gleichen Kriterien.
Die gleichen Kriterien wie für Deutsche. Ne? Und das finde ich sehr positiv, weil das jetzt auch nochmal ein starkes Zeichen eben dafür, wie wichtig Europa heutzutage eben ist. Nicht nur für die Regierung und für die Verwaltung, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich finde das ausgesprochen positiv, dass diese Möglichkeit besteht. Also wir haben im Grunde drei starke Kriterien. Das eine ist das Alter, mindestens 16. Das zweite ist Hauptwohnsitz. Hier in Berlin seit mindestens drei Monaten und es darf keine gerichtliche Entscheidung gefallen sein, dass jemand sozusagen von seinen Wahlrechten suspendiert ist. Das heißt, es muss tatsächlich hier seit drei Monaten der Hauptwohnsitz bestehen und dann kann man sozusagen sowohl das passive Wahlrecht in Anspruch nehmen, also gewählt werden, als auch das aktive selbst zu kandidieren. Und das ist natürlich auch schon ein weitreichender Schritt in Richtung Partizipation.
Damit ist der rechtliche Rahmen zunächst einmal geklärt. Aber Bröchler macht auch deutlich, es geht nicht um ein paar Einzelfälle. Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger verändern den Kreis der Wahlberechtigten in Berlin signifikant.
Also es sind in der Tat, es ist ein kleiner Bezirk, es sind ungefähr 9% der Wahlberechtigten hier in Berlin. Das erklärt auch sozusagen, dass wir zwei unterschiedliche Wahlzahlen haben. Wir haben diejenigen für die Abgeordnetenhauswahlen, da sind wir bei 2,5 Millionen Wahlberechtigten. Mhm. Und eben weil die Unionsbürgerinnen und Bürger, ich sage Gott sei Dank, noch dazukommen, sind wir dann bei ungefähr 2,75. Mhm. Die genaue Zahl können wir heute noch nicht sozusagen ganz genau bestimmen, weil das erst erfolgt, wenn die Wählerverzeichnisse erstellt werden. Das ist dann Anfang August. Dann können wir sozusagen auch mit harten Zahlen arbeiten. Aber das ist sozusagen so der Zeit, die Größenordnung, mit der wir arbeiten.
Wichtig ist auch, wer diese Voraussetzungen erfüllt, wird in das Wahlverzeichnis für die BVV eingetragen. Und wer im Wahlverzeichnis steht, erhält vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung mit dem Wahllokal und weiterführenden Informationen.
Für viele ist genau dieser Brief der Moment, in dem sie zum ersten Mal merken, ups, ich bin hier nicht nur Einwohnerin, ich bin hier auch Wählerin.
Und damit sind wir bei einem sehr praktischen Punkt. Denn politische Teilhabe beginnt für viele nicht erst am Wahltag, sondern mit der Frage, kommt diese Information überhaupt bei mir an? Wir hören jetzt noch einmal Professor Dr. Bröchler.
Die Wahlbefähigung ist bei den Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung. Also da bekommt tatsächlich aus dem Wählerverzeichnis, das wird Anfang August erstellt, werden alle EU-Bürger, die hier in Berlin ihren ersten Wohnsitz haben und die anderen Kriterien erfüllen, durch die Bezirke eben angeschrieben und bekommen dann auch eine Wahlbenachrichtigung bis zum 30. August diesen Jahres. Und für den Fall, dass jemand nicht diese Benachrichtigung bekommt, ist ganz wichtig, dann sich sozusagen ab dem 31. August, also sehr schnell, dann beim zuständigen Bezirkswahlamt zu melden, dass das dann korrigiert werden kann.
Der Brief ist also ein offizieller Hinweis. Du bist eingetragen im Wählerverzeichnis, du bist wahlberechtigt. Du kannst mitentscheiden. Aber die Erfahrung zeigt, selbst politisch interessierte Menschen bekommen diese Information nicht immer zwangsläufig mit oder nehmen sie nicht sofort als eigenes Recht wahr.
Ich glaube, das war in Münster tatsächlich nicht so der Fall, dass man das aktiv übermittelt bekam. Ich weiß nur damals, als ich dann die Staatsbürgerschaft bekommen habe, dann habe ich so eine Staatsbürgerschaftsurkunde, was ich fantastisch finde. Ich zelebrierte das sehr. Aber tatsächlich diese, wie man ansonsten aktiv ein Wahlrecht nutzen kann, das wusste ich vorher nicht. Ich habe es eher gemacht in diesen Vereinigungen vor Ort, die den europäischen Gedanken oder diese deutsch-finnische Zusammenarbeit fördern, gemacht.
Das ist ein wichtiger Befund. Es reicht nicht, dass ein Recht existiert. Es muss auch so kommuniziert werden, dass Menschen es als ihr eigenes verbrieftes Grundrecht erkennen.
Und es gibt auch viele Organisationen, die diesen Teilhabeaspekt stärken, die sagen, engagiert euch, ihr seid schon so lange hier, erhebt eure Stimmen und, vielleicht kommen sie ja gleich drauf, ihr habt sogar Wahlrecht, ihr könnt hier wählen, für eure Angelegenheiten einstehen. Und da wird's interessant, weil auch bei diesem Thema, ihr dürft wählen, eben das gar nicht so wahrgenommen wird, wie man eigentlich sich das wünschen würde.
Jetzt bleibt aber die vielleicht naheliegendste Frage noch im Raum stehen. Warum dürfen Unionsbürgerinnen und Unionsbürger die BVV wählen, aber nicht das Berliner Abgeordnetenhaus?
Oder anders gefragt, warum darf ich über meinen Bezirk mitentscheiden, aber nicht über das Landesparlament der Stadt, in der ich lebe?
Diese Frage ist nicht nur juristisch, sie ist auch durchaus emotional. Gerade für Menschen, die seit vielen Jahren in Berlin leben, hier arbeiten, Steuern zahlen, Kinder großziehen und den Alltag der Stadt am Laufen halten.
Cécile Richard, die wir schon in der ersten Folge kurz gehört haben, beschreibt genau diese Spannung. Sie ist Französin, lebt seit vielen Jahren in Berlin und kandidiert nun selbst für die BVV in Pankow.
Nee, also ich finde, seitdem ich bin EU-Bürgerin und ich wohne in Berlin seit ewig, ich bezahle meine Steuer hier in Deutschland. Also ich habe meinen Hauptsitz in Berlin und ich kann das machen, weil wir diese Freizügigkeit in der EU, also ich kann einfach ohne Probleme in der EU leben und arbeiten. Also für mich, das wäre ganz klar, dass ich auch auf der nationalen Ebene wählen darf. Weil wie gesagt, meine Familie, mein Leben ist jetzt in Berlin. Also das finde ich ganz wichtig und ja, ich finde das schon abgegrenzt. Das ist ein guter anfangen. Mhm. Und daher würde ich auf jeden Fall die Möglichkeit nutzen, politisch aktiv zu sein und engagiert auf der Bezirkebene. Es gibt genug zu tun. Wenn wir dieses ganz paneuropäische Projekt haben, natürlich alle EU-Bürger und Bürgerinnen dürfen auf die nationale Ebene auch wählen.
Das Wahlrecht für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger in Berlin ist nicht mit einem einfachen Satz erklärt. Wer hier lebt, hat politische Rechte. Ja, aber diese Rechte gelten nicht auf jeder Ebene gleichermaßen.
Bei der BVV dürfen Unionsbürgerinnen mitentscheiden, also dort, wo es um die eigenen Bezirke geht, Kieze, Nachbarschaft, Grünflächen und die soziale Infrastruktur, also das, was unseren Alltag unmittelbar berührt.
Dr. Hanna Meyer-Mertens beschreibt diese kommunale Ebene nicht als Nebensache. Für sie war gerade die lokale Demokratie ein Ort, an dem Zugehörigkeit praktisch erfahrbar wurde.
Das war in Münster, glaube ich, dadurch, ja, Kommunalwahlen, weil wir in Europa-Union, wo ich ja da aktiv auch war, hatten wir sehr viel mit Stadt Münster zu tun. Wir haben gemeinsame Veranstaltungen gemacht und mir wurde deutlich, wie viel man bewegen kann. Bei Europa glaube ich auch dieses, was man immer so sehr pathetisch sagt, Vertrauen entsteht vor Ort oder eben nicht oder kann zerstört werden, auch in Politik oder Europa vor Ort. Und da hatte ich ganz stark das Gefühl, dass man mitgestalten kann. Aber das war einerseits schon durch Kommunalwahlen und Europawahlen, aber auch durch die Mitwirkung in diesen Vereinen, in diesen kleinen Demokratien vor Ort. Und das fand ich spannend und das fand ich sehr wirkmächtig auch.
Anders sieht es bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus aus. Dort dürfen Unionsbürgerinnen und Unionsbürger nicht wählen. Auch beim Bundestag gilt dieses Recht für sie nicht. Und bei Volksbegehren und Volksentscheiden in Berlin ist die Lage ebenfalls nicht sofort verständlich, denn auch hier gilt dieses Recht nicht.
Für viele Menschen entsteht dadurch eine merkwürdige Situation. Sie leben in Berlin, wählen aber bei der Berlinwahl nur den Bezirk. Trotzdem dürfen sie nicht mitentscheiden, welche Schwerpunkte in der Bildungspolitik, der inneren Sicherheit und so weiter gesetzt werden. Also genau solche Themen, die in der Landespolitik fest sind und eben keine Angelegenheiten der Bezirke sind.
Das ist für viele schwer nachvollziehbar. Nicht, weil sie sich nicht interessieren, sondern weil das System kompliziert ist. Man muss zunächst einmal wissen, welche Wahl welche Ebene betrifft, welche Themen wo entschieden werden und welche Rechte damit verbunden sind.
Der Landeswahlleiter unterscheidet hier zwischen rechtlicher Gleichbehandlung im Wahlverfahren und den Irritationen, die durch die verschiedenen Ebenen entstehen.
Es gibt sozusagen die bei manchen eben die Irritation, das, was wir auch besprochen hatten, die Französin oder der Niederländer, die hier dann bei den BVV-Wahlen mitwählen dürfen, die dann sagen, ja, warum gilt das denn eigentlich nicht fürs Abgeordnetenhaus? Ansonsten gelten die gleichen Regeln für die deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Also die haben wir wirklich eine Gleichberechtigung in Form Eintragung ins Wählerverzeichnis, Zusenden der Wahlbenachrichtigung, die Möglichkeit sozusagen in den Urnenwahllokalen wählen zu gehen oder in den Briefwahllokalen. Also da würde ich sozusagen sagen, da haben wir eigentlich keine Hindernisse oder Hürden.
Darum schauen wir jetzt nochmal genauer hin. Was gilt bei der Berlinwahl konkret? Wo können Unionsbürgerinnen ihre Stimme abgeben? Wo liegen die Grenzen? Berlin wirkt im Alltag wie eine kommunale Stadt, aber rechtlich ist Berlin ein Stadtstaat. Die Bezirke sind im eigentlichen Sinne keine eigenständigen Kommunen wie Städte und Gemeinden in anderen Bundesländern.
Und deshalb beschränkt sich das kommunale Wahlrecht für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger in Berlin auf die BVV.
Okay, aber demokratiepolitisch bleibt es eine Herausforderung. Denn viele politische Entscheidungen, die das Land in Berlin prägen, fallen eben nicht nur in den Zuständigkeitsbereich der örtlichen BVV, sondern auch in den Beritt des Abgeordnetenhauses von Berlin.
Und hier setzt Katharina Niewiczau noch früher an. Für sie beginnt politische Teilhabe nicht erst bei der Frage, welchen Stimmzettel jemand bekommt. Sie beginnt bei den Voraussetzungen, überhaupt sicher in dieser Stadt anzukommen.
Politische Teilhabe ist aber ein ganz wichtiger Aspekt von hier leben, hier ankommen und hier sich zugehörig fühlen. Und das ist gerade bei Unionsbürgerinnen immer eine ambivalente Angelegenheit. Das sind Menschen, die eher so eine transkulturelle Erfahrung machen. Sie leben in Deutschland temporär. Sie haben vielleicht auch in anderen europäischen Ländern gelebt. Sie kehren auch zurück. Also das ist sehr fluide. Und umso wichtiger ist es aber trotzdem zu sagen, du, wenn du hier bist, gehörst du dazu. Die Freizügigkeit sagt erstmal nur aus, du darfst hier hinkommen, du darfst hier arbeiten. Aber wir kennen natürlich auch die gesamten Barrieren, die damit zusammenhängen. Und wenn die Basis, das Fundament nicht da ist, dann ist natürlich die politische Teilhabe schwieriger. Und was meine ich mit Basis? Also, wenn Menschen nach Berlin kommen und Schwierigkeiten haben, hier tatsächlich eine Arbeit zu finden, weil sie gar keine Anmeldung haben. Also Anmeldung heißt, ich finde eine Wohnung, ich melde mich beim Bürgeramt an. Dann wird es schwierig tatsächlich mit einem regulären Arbeitsvertrag. Und ohne diesen Arbeitsvertrag, ohne diese Anmeldung kann ich kein Bankkonto eröffnen. Und ohne ein Bankkonto kann ich keine Steuernummer haben und so weiter und so weiter. Also es ist ein Kreislauf, der tatsächlich gerade europäische Bürgerinnen und Bürger mehr trifft als andere zugewanderte Gruppen aus Drittstaaten, weil dort das alles anders reguliert ist.
Um zu verstehen, wie dieses Wahlrecht praktisch umgesetzt wird, lohnt sich der Blick in ein Bezirkswahlamt.
Wir haben mit Marc Albrecht gesprochen. Er leitet das Bezirkswahlamt Pankow. Pankow ist besonders spannend, da es als der einwohnerstärkste Bezirk Berlins gilt und somit auch einer der Bezirke mit besonders vielen Menschen aus anderen EU-Staaten.
In Pankow geht es um eine Größenordnung, die man politisch nicht kleinreden kann.
Also es schwankt immer so ein bisschen. Ich habe vorher mal geschaut, es sollte sich so irgendwas zwischen 25.000 und 30.000 bewegen. Im Bezirk Pankow sind natürlich jetzt noch mal ein paar mehr geworden, weil jetzt auch 16-Jährige wählen dürfen. Genau, schwankt minimal immer mal so ein bisschen hin und her.
25.000 bis 30.000 Menschen allein in einem Bezirk, das ist keine Randgruppe mehr, das ist eine relevante Wählerinnengruppe.
Aber wie kommen diese Menschen jetzt überhaupt ins Wahlverzeichnis?
Das ist eine sehr gute Frage, Christoph. Dazu hat Marc Albrecht aus dem Bezirkswahlamt Folgendes mitgeteilt.
Bei einer EU-Wahl darf man eben nur, angenommen man hat, kann man sich entscheiden, ob man entweder dort, wo man seinen Hauptwohnsitz hat, wählt oder im europäischen Heimatstaat. Man kann das nur einmal machen. Da finden auch Datenaustausche statt. Auf Bezirksebene ist es eben klar, wenn man hier gemeldet ist mit Hauptwohnsitz, dann ist man hier wahlberechtigt, weil wir eben da nicht unterscheiden, dass man in Deutschland nur einen Nebenwohnsitz haben kann. Das geht eben nicht. Man kann innerhalb von Deutschland mehrere Wohnsitze haben, ein Haupt- und vielfältige Nebenwohnsitze, aber es muss immer einen Hauptwohnsitz in Deutschland geben.
Das ist also die formale Seite. Die Verwaltung sorgt dafür, dass die Wahl ordnungsgemäß stattfindet. Dass Wahllokale barrierefrei bereitstehen, Wahlhelfende geschult und Stimmzettel ausreichend vorhanden sind. Sowie, dass die Briefwahl funktioniert und am Ende korrekt ausgezählt wird.
Aber die nächste Frage, Manuel, ist doch, wer sorgt dafür, dass die Menschen auch verstehen, dass sie wählen dürfen?
Das Bezirkswahlamt ist für eine reibungslose Durchführung der Wahl verantwortlich. Aber ist es auch für die Demokratieförderung zuständig, für die gezielte Ansprache, für mehrsprachige Informationen, für den direkten Kontakt zu den Communities?
Marc Albrecht beschreibt genau diesen Spagat.
Die große Herausforderung für uns als Bezirkswahlamt ist immer, so den Spagat zu schaffen, was ist unsere Kernaufgabe? Primär ist unsere Kernaufgabe, die Wahl zu organisieren und sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß abläuft. Eher weniger Demokratieförderung, Information und sowas. Kann sein, dass sich das zukünftig ein bisschen verschiebt. Wir haben ja erst seit ein paar Jahren jetzt dauerhafte Wahlämter, die sich also auch um solche Sachen kümmern können. Ich weiß, dass definitiv von Landesebene da informiert wird. Bei der Europawahl zum Beispiel wurden ja auch im Vorfeld alle EU-BürgerInnen angeschrieben mit der Info, dass sie wählen dürfen, mit dieser Unterscheidung, dass man sich entscheiden muss, ob im Heimatland oder eben hier. Ich könnte mir vorstellen, dass ähnliche Sachen auch wieder geplant sind, jetzt vor der BVV-Wahl. Das ist aber wieder etwas, was dann, wenn dann zentral passiert, also vom Landeswahlleiter kommt. Wir als einzelner Bezirk müssen all unsere Kapazitäten dahin verschieben, dass wir die Wahl entsprechend organisieren können. Wir können das im Moment schwer leisten, zusätzlich zu informieren, weil es nicht unsere Kernaufgabe ist. Natürlich versuchen wir über unsere Kanäle, Social Media, Webseiten und so weiter, einfach einen allgemein breiten Wahlaufruf zu starten und hoffen, dass darüber auch viele EU-BürgerInnen das mitbekommen.
Das ist kein Vorwurf an die Wahlämter. Im Gegenteil. Ohne sie gäbe es keine funktionierende Wahl.
Absolut, aber es zeigt ein strukturelles Problem, Manuel. Wenn alle sagen, das Wahlrecht ist formal geregelt, heißt das noch nicht, dass Menschen sich auch angesprochen fühlen.
Ein Brief auf Deutsch kann rechtlich einwandfrei sein und völlig ausreichend sein. Politisch kann er trotzdem unter seinen Möglichkeiten bleiben.
Und genau hier kommen die Bezirke, die Berliner Landeszentrale für politische Bildung, Integrationsbüros, Parteien, Vereine, Communities, Medien und die sogenannten Europabeauftragten der Bezirke ins Spiel.
Katharina Niewiczau geht an dieser Stelle noch einen Schritt weiter. Sie sagt nicht nur, es braucht mehr Informationen, sie beschreibt auch, wie diese Information aktiv zu den Menschen kommen könnte.
Es ist etwas, was wir so auch nicht auf uns beruhen lassen dürfen. Genau aus diesem Demokratie-Prinzip, auch gerade deshalb müssen wir, und da rufe ich alle staatlichen Institutionen auch da mit auf, müssen wir dieses Demokratiedefizit beseitigen. Das kann man unterschiedlich machen. Das kann man machen, indem man das sehr aktiv fordert und fördert, also finanziell untersetzt, Organisationen auch finanziell unterstützt, die sich genau um solche Informationsvermittlung kümmert. Wir haben solche tollen Institutionen wie die Landeszentrale für politische Bildung, die jetzt schon auch viel in dieser Richtung der Informationsvermittlung macht. Das könnte man auch intensivieren und stärken. Man könnte auch über den Landeswahlleiter, der da, glaube ich, auch offen ist, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit ihm, einfach mal einen Brief schreiben an alle Unionsbürgerinnen. Persönlich, ja, die Daten sind da. Man könnte ihnen einen Brief schreiben, der gemeinsam mit den Wahlunterlagen rausgeht, indem man sagt, geht wählen, das ist wichtig und so geht's. Also auch mal erklären, wie es geht. Wir könnten auch im digitalen Raum Informationen verstärkt dazu streuen. Also ich will damit sagen, es ist schon auch unsere Aufgabe, dieses Demokratiedefizit zu beseitigen und dazu gibt es Ideen. Und diese müsste man intensiver verfolgen. Es ist immer mit etwas Arbeit und finanziellen Ressourcen verbunden, aber es ist nicht unmöglich.
Das wäre eine andere Logik. Nicht warten, bis Menschen selbst suchen, sondern die Information aktiv zu ihnen bringen.
Svenja Ahrens ist Europabeauftragte im Bezirk Pankow. Ihre Aufgabe ist es, Europa im Bezirk greifbar zu machen, Akteure zu vernetzen und europäische Themen in die Verwaltung und Öffentlichkeit zu tragen.
Und aus ihrer Arbeit kennt sie Menschen, bei denen das Wahlrecht eben nicht selbstverständlich ankommt.
Ich arbeite tatsächlich auch eng mit dem Integrationsbüro bei uns zusammen, um halt auch einfach zu gucken, okay, wie können wir EU-BürgerInnen besser ansprechen, auch in unserem Bezirk. Was ich aus meiner Erfahrung aus vorherigen Tätigkeiten habe, ist, ich habe für einen lateinamerikanischen Frauenverein hier gearbeitet, das ist Sochi Quicatl, der ist auch in Pankow und dort sind viele Frauen angekommen, die sich in der zweiten Migration befunden haben, das heißt Frauen aus Lateinamerika, die vorher in Spanien oder Portugal gewohnt haben und dann einen spanischen oder portugiesischen Pass besitzen und halt nun in Berlin wohnen und hier halt arbeiten. Und dadurch ist mir halt einfach aufgefallen, es gibt sehr, sehr viele EU-Bürger und Bürgerinnen, die gar nicht wissen, dass sie halt einfach das Wahlrecht haben. Sie denken, okay, ich bin hier in einem, in Anführungsstrichen, halt fremden Land, in dem ich halt arbeite, aber ich weiß gar nicht, dass ich hier halt überhaupt wählen kann.
Ein weiterer Punkt ist die Sprache. Berlin ist mehrsprachig, aber für das Verständnis der Wahlunterlagen und den Wahlvorgang selbst ist die Sprache Deutsch unabdingbar.
Das ist rechtlich nachvollziehbar, denn die Amtssprache und somit auch alle Unterlagen sind nun mal in Deutsch gehalten. Was du gerade aufgezählt hast, setzt nun mal ein gewisses Sprachverständnis voraus. Dazu hören wir nun noch einmal Marc Albrecht aus dem Wahlamt in Pankow.
Gabeamtssprache ist Deutsch. Es ist nicht vorgesehen, dass die Materialien alle mehrsprachig da sind. Die Wahlbenachrichtigung ist auf Deutsch. Ich gehe aber fest davon aus, dass in einer multikulturellen Stadt wie Berlin man irgendwie Wege finden wird in den Wahllokalen, wenn dort jemand hingeht, der vielleicht nicht des Deutschen mächtig ist, was er oder sie auch gar nicht muss, und trotzdem wählen will. Ich hoffe einfach, dass die Menschen die Wahlbenachrichtigung verstehen, wenn ihnen klar ist, worum es da geht. Da ist sehr gut sichtbar, wo sie hingehen können. Dass wir am 20. September wählen, wird man in den Wochen vorher sich dem nicht mehr entziehen können, im Straßenbild vor allem. Und aber so viele Beschwerden haben wir definitiv nicht. Und der Stimmzettel auch da ist eben Amtssprache Deutsch. Von daher wird diese Herausforderung wahrscheinlich bleiben, wenn jemand jetzt wirklich überhaupt keine deutschen Sprachkenntnisse hat.
Das ist eine sehr konkrete Stelle, an der man sieht, gleiches Wahlrecht bedeutet nicht automatisch gleiche Zugänglichkeit.
Denn wer den Brief nicht versteht, versteht vielleicht auch nicht, dass er oder sie gemeint ist.
Und wer nicht versteht, dass er oder sie gemeint ist, wird am Wahltag wahrscheinlich nicht im Wahllokal stehen.
Dr. Anna Maja Mertens setzt bei der Sprache etwas anders an. Sie sagt, ja, Sprachhürden gibt es, aber entscheidend ist auch, ob Menschen Unterstützung bekommen und ob sie motiviert werden, sich überhaupt einzubringen.
Die Leute kommen mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen nach Deutschland. Und ich glaube, da hilft es tatsächlich, ist meine Erfahrung in dieser deutsch-finnischen Gesellschaft, man hat so eine Peer-Learning-Gruppe, also dass man einfach ganz praktische Hilfe bekommt, wenn man bestimmte Behördengänge nicht versteht oder Papiere oder Dokumente. Da hilft es schon. Aber ich glaube, ich konnte auch kein perfektes Deutsch, als ich gekommen bin. Und für Studium, ich habe auch Wirtschaftspolitik als Nebenfach studiert und ich musste Mikroökonomie, 1600 Seiten Mathe und ich musste Latein machen. Und überall bin ich krachend durchgefallen. Damit will ich sagen, dass eigentlich wichtiger als die vorhandenen Sprachkenntnisse ist die Motivation. Also, dass du dranbleibst und nochmal für kämpfst. Und genauso, glaube ich, ist das für die Beteiligung. Ich glaube nicht, dass die Sprache ein Hindernis ist, wenn du motiviert bist. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, darauf nochmal hinzuweisen, wie wichtig das ist und was man alles da machen kann. Und wenn die Leute sagen, jawohl, das ist spannend, dann wird die Sprache kein Hindernis sein.
Die Frage ist also nicht nur, ob Deutsch eine Hürde ist. Die Frage ist auch, wer Menschen hilft, diese Hürde zu überwinden. Aber dazu erfahrt ihr im Verlauf dieser Staffel mehr.
Man könnte jetzt sagen, wer sich wirklich interessiert, findet die Information schon selbst. Aber so einfach ist es nicht. Denn wie so häufig steckt der Teufel im Detail.
Heiko Manns, der selbst ehrenamtlich bei den Grünen aktiv ist, worauf wir später noch einmal zu sprechen kommen, hat uns eine persönliche Geschichte erzählt. Er, der seit Jahren für europäische Themen und Demokratie brennt, schildert uns seine Schwierigkeiten aus Studienzeiten als EU-Bürger in den Niederlanden, an der dortigen Kommunalwahl teilzunehmen.
Ich erinnere mich noch ganz gut. Ich habe selbst 2021 4 Jahre lang in den Niederlanden gelebt, in Groningen. Und 2021 stand ich selbst vor der Möglichkeit, ich hätte wählen können bei der Kommunalwahl. Also ich war EU-Ausländer in den Niederlanden und war wahlberechtigt. Und damals, ich habe da dann schon ein Jahr in den Niederlanden gelebt und habe mir auch gedacht, soll ich wählen oder nicht? Am Ende habe ich aus zwei Gründen nicht gewählt. Das eine, ich hatte gerade einen Umzug innerhalb der Stadt und habe einfach meine Wahlunterlagen verloren. Die sind im Laufe des Umzugs untergegangen. Und dann war die Frage, was mache ich jetzt? Wo gehe ich hin? Also es war so für mich, die Hürde war zu groß, die Informationen zu suchen. Wo gehe ich hin? Wie kann ich wählen? Der zweite Grund war, ich dachte mir, und jetzt bin ich schon ein sehr politisch denkender Mensch und kenne mich damals, kannte ich mich noch nicht so gut aus mit den Parteiensystemen in den Niederlanden. Das hat sich dann im Laufe der Zeit verbessert. Aber damals, 2021, habe ich mir gedacht, jetzt bin ich ja auch nur noch ein Jahr da. Warum soll ich jetzt noch wählen gehen? Am Ende habe ich da noch bis 2024 gelebt, habe den Bachelor zu Ende gemacht. Hätte ich dann noch den Master gemacht, würde ich heute noch leben. Die letzte Kommunalwahl war jetzt vor 2 Monaten. Das heißt, ja, es macht einen Unterschied, wo ich lebe, wer für mich Politik macht. Und sich da auch aktiv zu entscheiden und aktiv auseinanderzusetzen, ist wichtig. Aber ne, bei mir gab es auch zwei verschiedene Gründe. Und ich glaube, diese Hürde muss man versuchen zu nehmen und den Leuten wirklich auch bewusst machen, ja, deine Stimme macht einen Unterschied und vor allem auch Kommunalpolitik, weil hier werden wirklich die Dinge entschieden, die auch deinen Alltag sehr prägen. Und ich glaube, das ist immer wichtig.
Das ist vielleicht der wichtigste Punkt der Folge. Nicht wählen ist nicht immer Desinteresse. Manchmal ist es Unsicherheit. Manchmal fehlt eine Information. Manchmal wirkt der politische Raum fremd. Manchmal denkt man, ich bin ja nur vorübergehend hier. Und manchmal gehen Formulare auf Papier schlichtweg verloren, da einfach die Digitalisierung noch nicht ausreichend vorangeschritten ist.
Und irgendwann wird der Ort, in dem man lebt, nicht mehr nur ein Arbeitsort, nicht mehr nur eine Durchgangsstation, sondern den Lebensmittelpunkt. Und genau dann wird die Frage politisch. Wer entscheidet eigentlich über diesen Lebensmittelpunkt mit?
Für Dr. Anna Meyer-Mertens ist genau das eine Aufgabe europäischer Organisationen, zwischen Perspektiven, Nationalitäten und Identitäten zu vermitteln und sichtbar zu machen, dass diese Menschen Teil der Politik sind.
Und so weiter. Und deswegen ist diese Messenger-Funktion von uns ganz wichtig. Und das ist diese Vermittlung von den ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven, Nationalitäten und Kulturen und Identitäten. Und ich glaube, das ist eine total tolle Chance. Und das ist ja auch die Chance dieser Wahlen, das sichtbar zu machen und zu nutzen gemeinsam und zu zeigen, Leute, und da laden wir euch ein, ne, hier mitzuwirken und zu zeigen, was für ein Wumms kriegen wir daraus, wenn wir sagen, das nutzen wir und übersetzen das so, dass es sichtbar wird. Hier, ihr seid, ne, sozusagen Teil von unserer Politik, wir machen das gemeinsam.
Wir haben gesehen, das Wahlrecht ist formal, klar, aber politisch bleibt es erklärungsbedürftig und motivationswürdig.
Vielleicht ist genau das der Punkt. Wahlen sind nicht nur ein Verwaltungsakt. Sie sind der Moment, in dem Demokratie praktisch wird. Stefan Bröchler formuliert das am Ende unseres Gespräches noch grundsätzlicher.
Dass eben die Wahlen eben das Fest der Demokratie sind. Das ist der Tag, an dem das Volk sich selbst organisiert. Und das ist einfach eine große Chance, die wir haben und die es in defekten Demokratien oder in autokratischen Systemen eben nicht gibt. Na, wenn dort Leute dann Opposition werden, die fallen entweder aus dem Fenster oder landen in irgendwelchen Gefängnissen. Also dass wir so ein bisschen auch die Qualität und das Privileg wieder erkennen, was eben in demokratischen Wahlen liegt und das eben auch zu praktizieren und nicht zu sagen, ja, Wahlen sind klasse, sondern dann eben auch zur Wahl zu gehen und vielleicht auch selbst zu kandidieren. Und dann hätten wir, glaube ich, einen Großteil der Probleme, die wir momentan haben mit Demokratiemüdigkeit, könnten wir an die Seite legen.
Denn die entscheidende Frage lautet nicht nur, wer darf wählen?
Sondern auch, wer weiß davon? Wer versteht die Unterlagen? Wer fühlt sich angesprochen? Und wer macht sich überhaupt die Mühe, diesen konstruierten 13. Bezirk abzuholen und ihnen ein politisches Angebot zu unterbreiten?
Und genau darum, Manuel, wird es in der nächsten Folge gehen.
Dann schauen wir auf Parteien, Wahlkampfstände, mehrsprachige Materialien, Community-Netzwerke und die Frage, warum Einladung nicht dasselbe ist wie aktive Ansprache. Bis dahin, wenn ihr Menschen kennt, die aus dem anderen europäischen Land bei uns in Berlin leben, dann fragt sie nicht nur, ob sie schon einmal von der Berlin-Wahl am 20. September 26 gehört haben, sondern ob sie auch ihre aktive Wahlmöglichkeit schon überprüft haben.
Und fragt sie doch auch mal, ob sie wissen, was denn überhaupt eine BVV ist.
So, einsteigen, festhalten, nächster Halt, Berlins 13. Bezirk. Das war der Europa-Podcast für heute. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Ein besonderer Dank gilt der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Sie hat die Produktion dieser Staffel erst ermöglicht. Die Berliner Landeszentrale für politische Bildung ist eine staatliche, überparteiliche Bildungseinrichtung. Ihre Angebote zu Demokratieförderung, politischer Teilhabe und politischer Bildung richten sich an alle Berlinerinnen und Berliner. Sie ermuntert dazu, die eigenen Interessen aktiv in demokratische Entscheidungsprozesse einzubringen.